Ja, letzten Sonntag hatten wir eine Art Predigt-Potpourri. Ich hatte die geniale Idee, meine Geburtstagsgäste zu fragen, ob sie nicht jeweils einen kleinen Predigtteil übernehmen würden. Und ich denke, die haben das großartig gemacht. Und es war richtig gut, was sie rübergebracht haben. Ich hatte sie gefragt, was bedeutet euch der Heilige Geist? Und dann haben sie das uns mitgeteilt und das war so gut und so viel, dass ich dann gedacht habe, ich lasse meinen Beitrag weg. Das ist jetzt, damals soll es mal gut sein. Es lohnt sich übrigens, das anzuhören. Ich glaube, es ist jetzt schon im Internet. Es war wirklich hervorragend und sehr, sehr vielfältig. Und ich dachte aber, meinen Beitrag möchte ich euch dann heute erzählen. Und da ich jetzt etwas mehr Zeit habe, ist es dann nicht in 5 Minuten, sondern ich habe das dann etwas ausgeweitet. Es ist also eher ein zeugnismäßiges Erzählen heute, was ich tun möchte. Und es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe in meinen letzten Exerzitien. Und da war ich im Mai, da war ich ja eine Zeit weg. Und für die, die nicht wissen, was das sind begleitete Schweigetage. Begleitete Schweigetage. Also man hat sehr viel Zeit zum Beten und wird dabei begleitet. Und es ist wirklich eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist, weil der Heilige Geist einen Schritt für Schritt weiterführt. Und es ist irgendwie genial, wie er das tut. Und es war auch dieses Mal wieder genial, wie er mich von einem Punkt zum nächsten geführt hat. Deshalb ist für mich diese Zeit so wertvoll. Und ich nehme mir jedes Jahr diese Zeit, weil ich merke, dass ich im Alltag oft so beschäftigt bin mit all dem, was so ansteht und herausgefordert, und dass das dann auch in meine Gebetszeit hineinkommt und meine Gebetszeit dann oft doch sehr geprägt ist von Gemeinde und Arbeit und so weiter. Und ich gar nicht so den Raum habe, ihm persönlich zu begegnen. Unmittelbar vor meinen Exerzitien war ich bei der Trauerfeier einer meiner besten Freundinnen. Ich hatte das ja im letzten Vineyard intern geschrieben, dass ich sie noch besucht hatte, kurz vor ihrem Tod. 3 Wochen später ist sie gestorben. Und so war ich ganz froh, dass ich diese Exerzitien schon geplant hatte, diese Zeit. Und dass ich dann einfach auch Raum hatte zum Trauern. Und es passte dann gut, dass ich direkt von der Trauerfeier aus zum Starnberger See gefahren bin, wo ich die Exerzitien gemacht habe. Gleich am ersten Tag dieser Exerzitien wurde in einem Abendgebet folgender Text zitiert. Und den können wir jetzt mal an die Wand beamen. Heute noch, zu jeglicher Stunde, ohne Unterlass, füllt und überströmt der Heilige Geist alle Herzen, Seelen und Gründe, wo er Raum findet. Er füllt die Täler und Tiefen, die ihm geöffnet sind. Heute noch zu jeglicher Stunde ohne Unterlass füllt und überströmt der Heilige Geist alle Herzen, Seelen und Gründe, wo er Raum findet. Er füllt die Täler und Tiefen, die ihm geöffnet sind. Dieses Wort traf mich mitten ins Herz. Gott kommt in die Tiefen meiner Seele, Gott kommt in die Tiefen meiner Trauer, Gott kommt in meine Täler und füllt sie aus. Gott füllt mit seinem Geist meine Täler und Tiefen aus. Er kommt bis in die tiefsten Tiefen, die wir ihm öffnen. Er wartet nur darauf, dass wir ihm Raum geben. Keine Tiefe ist ihm zu tief und zu dunkel, keine schreckt ihn. Ich kann ihn überall reinlassen. Der Heilige Geist kommt gerne. Er schreckt vor nichts zurück, egal wie tief und verwinkelt unsere Tiefen und Täler sind. Ich habe dann ein Bild gemalt und ich kann eigentlich nicht malen, aber ich zeige es euch trotzdem. Denn ich habe keinerlei Technik, aber mir bedeuten die Bilder dann doch etwas. Und ihr seht auf dem Bild Tiefen und Täler und der Heilige Geist füllt sie bis zum Grund. Ich habe dann versucht, Tauben zu malen für den Heiligen Geist. Und ihr habt gesehen, dass diese Tauben Herzen geworden sind. Aber das ist ja auch in Ordnung, das stimmt ja. Tauben, Heiliger Geist, Liebe Gottes. Und die füllen die Täler aus. Gott füllt unsere Täler und Tiefen aus, die wir ihm hinhalten. Und damit verlieren die Täler und Tiefen ihre Schrecken. Es wird hell in den Tälern und Tiefen unseres Lebens. Wir brauchen sie nicht zu verstecken. Wir können ihn da hineinlassen. Und da gibt es offensichtlich Täler, die weiter sind, die sieht man gut. Und dann gibt es auch ganz tückische Täler wie das rechte, das ist wie eher wie eine Felsspalte. Felsspalten sind sehr gefährlich, man sieht sie nicht, man kann da, wenn sie etwas breiter sind, als da hineinfallen. Bei dieser kleinen könnte man sich den Fuß verstauchen, indem man da rein, oder einen Fuß brechen, indem man da reinrutscht und hinfällt. Sie sind versteckt, aber der Heilige Geist kommt überall herein. Und ich denke, solche Tiefen und Täler gibt es in unserem Leben. Es gibt Weite, die sieht man, die sieht jeder, dass wir diese Tiefen und Täler haben. Und es gibt ganz, ganz kleine, verzwickte, tückische. Und ja, da kann man sich ordentlich dran wehtun. Und der Heilige Geist füllt diese Täler und Tiefen. Dies allein zu verinnerlichen tat schon gut, zu merken, Gott füllt meine Täler und Tiefen und ich habe ihm diese Täler und Tiefen hingehalten. Und dann lag dieses Bild auf meinem Tisch und ich habe immer mal wieder drauf geschaut und habe dann an weiteren Impulsen, wie Gott mich so geführt hat, weitergebetet. Und dann habe ich an einem weiteren Tag dieses Bild plötzlich auf dem Kopf gesehen. Und Gott sprach weiter zu mir. Er sieht ganz anders aus. Die Täler und Tiefen sind zu Bergen des Lichts geworden. Und ich dachte, genau so ist es. Und das hat auch in mein Herz, tief in mein Herz gesprochen. Die Täler und Tiefen, die ausgeleuchtet sind vom Licht Gottes und vom Heiligen Geist, werden, wenn wir denn Gott da hineingelassen haben, irgendwann zu Bergen des Lichtes. Die schlimmen Dinge unseres Lebens, von Gott ausgeleuchtet, werden zum Kapital unseres Lebens. Wenn Gott in unsere Tiefen darf, mit seinem Licht, dann werden sie zu Bergen des Lichtes. Unsere Tiefen mit dem Heiligen Geist ausgefüllt, nicht verborgen, nicht versteckt, sondern ihm hingehalten, werden unser Kapital. Und es ist so. Das kann ich in meinem eigenen Leben sagen, all die Tiefen und Täler, durch die ich im Lauf des Lebens schon gegangen bin, von Gott durchdrungen, sind zum Kapital geworden. So war es auch bei meiner Freundin Andrea. Sie hat ihre Lebensberufung eigentlich erst richtig gelebt, als sie krank war. Die letzten 15 Jahre ihres Lebens. Und ihre schreckliche Krankheit und ihr Umgang damit war wie ein Licht für die Umgebung. Sie hat sich nie unterkriegen lassen. Sie hat immer wieder ihr Leben losgelassen, in Gottes Arme gegeben und war bereit zum Sterben. Dann wurde es oft wieder besser und dann hat sie es wieder ergriffen und sie hat in vollen Zügen gelebt während ihrer Krankheit und sie hat ganz bewusst Abschied genommen. Und so habe ich Gott in meine Tiefen und Täler hineingelassen, in meine Trauer. Und was mir sonst noch kam an Tiefen und Tälern und er ist mir begegnet. Und es war dann ganz interessant, wie er mich durch diese Trauer geführt hat. Diese Trauer führte auf einmal dazu, dass ich Andreas Erbe entdeckt habe. Was sie mir vererbt hat an Leben mit Gott. Und es war genial. Ich habe so viel gefunden. Und sie war dann immer dabei bei meinen Touren. Ich bin viel Fahrrad gefahren. Das Fahrrad hatte sie mir mal ausgesucht und wir waren ganz viel Fahrrad gefahren. Wir hatten auch noch eine Reise vor in diesem Sommer mit dem Fahrrad. Und dann habe ich ihr Erbe entdeckt. Ihr Erbe, wie sie gelebt hat, wie sie ihre Berufung gelebt hat, wie sie sich nicht hat unterkriegen lassen, wie sie immer wieder aufgestanden ist, trotz 1000 Crash in ihrem Leben. Und wie sie das Leben gelebt hat und wie sie sich viel Schönes gegönnt hat und all das Schöne mit vielen Menschen geteilt hat und damit andere Menschen Gott kennengelernt haben. Und wie vielen sie ein Zeugnis war. Und Gott hat dadurch zu mir gesprochen. Mir fiel dann noch ein Wort von einer Benediktinerin aus Köln, Johanna Domig, ein und ich zitiere das. Und ich finde, das passt sehr zu diesem Wort von Johannes Tauler, das ist so ein alter Mystiker, und diesen Bildern: Bin ich einer jener Menschen, die den Tiefpunkt ihres Lebens erlebten und lebten? Die wenigsten gehen freiwillig dorthin. Es hat fast immer etwas Notgedrungenes. Also wir lieben das nicht, an unsere Tiefpunkte zu kommen. Es heißt, den Punkt zu bestehen, an dem alle Illusionen zerplatzt sind, alles Unechte restlos zerschlissen ist, die Hoffnungen, die ich mir machte, auf mich selbst und das Leben insgesamt zerbrochen sind wie dünnes Eis, das nichts und niemand mehr trägt. Wer das erlebt und dem nicht ausweicht, wer dort Ja zum Leben und zu Gott sagt, der mitten da drin ist, der wird unterhalb der Abgründe auf festen Grund und Boden stoßen und in dieser Wildnis Früchte wachsen sehen und ernten. Er wird den Zugang finden zu einer Kraftquelle, die von Gott her dort auf ihn gewartet hat, die ihn in der gleichen Haut und als denselben Menschen ganz anders im Leben weitergehen und weit gehen lässt. Ein bisschen viel. Ihr könnt es dann nachlesen, später im Internet. Also wenn wir es zulassen, Gott an unsere Abgründe zu lassen, wird er ganz unten drunter auf uns warten. Und das ist so. Aber das ist nicht einfach, das ist hart. Denn oftmals lassen wir ihn nicht bis an die Abgründe, sondern decken sie zu, verdrängen sie und wollen sie nicht wahrhaben. Aber wenn er da ran darf, dann ist tief unten er und eine Kraftquelle, von der wir vorher nichts ahnten. Anita, Peter, letzten Sonntag hat ein bisschen davon erzählt. Sie ist durch ein anderthalbjähriges Burnout gegangen und sie hat letzten Sonntag davon erzählt und von der Kindschaft Gottes, die sie dadurch bekommen hat, neu geschenkt bekommen hat. Ich kenne sie ja seit 38 Jahren, durch die ganze Zeit. Sie war vorher schon eine Powerfrau, sie ist es wieder, zwischendurch war sie es gar nicht. Aber sie hat wirklich große Veränderungen erlebt durch diesen Prozess zu mehr Leben und Lebendigkeit, obwohl sie vorher vollmächtig von Gott gesprochen hat, auch schon. Ja, dann habe ich etwas erlebt, das Gott zu mir gesprochen hat durch die Natur. Das erlebe ich auch sehr häufig. Ich gehe viel wandern, auch während Exerzitien, bete beim Wandern, bete beim Spazierengehen. Und dann kam ich über eine frisch gemähte Wiese und ich entdeckte dieses Bild. Die Wiese war kurz vorher gemäht. Ich denke, das war nur ein paar Tage. Und in dieser kurzen Zeit war schon wieder eine Pflanze ungefähr 20 Zentimeter gewachsen. Und es klang wie in meinen Ohren: Das Leben ist stärker als der Tod. Das Leben ist stärker als der Tod. Und ich habe dann lauter Pflanzen gesehen, die auch die abgeschnitten waren und schnell wieder gewachsen waren. Es gab dann ein nächstes Bild, was mich beeindruckt hat. Das ist ja auch etwas, was wir ganz oft sehen. Dieser Busch oder Baum war abgeschnitten, abgesägt. Und was für eine Vervielfältigung. Aus einem Ast werden, ich weiß nicht, wie viele neue. Das ist Vervielfältigung. Das Leben ist stärker als der Tod. Wenn man die Natur mal ein paar Jahre allein lässt, haben wir in der Pelisakerstraße gesehen, ich weiß nicht, ob ihr ab und zu mal da vorbeigefahren seid, als das Haus noch stand, unser früheres Gemeindegebäude, aber nichts mehr dort stattfand, weil sie es einfach doch unheimlich lang gebraucht haben, bis sie es dann abgerissen haben und neu gebaut, was Neues. Es war, die Natur hatte sich dort ausgebreitet, durch den Teer, durch die Steine. Das Leben ist ungeheuer stark. Es ist stärker als der Tod. Und das ist, war dann auch etwas, was wie Gott zu mir gesprochen hat. Das Leben ist stärker als der Tod. Und ich hatte mich dann gefragt, ist durch das Sterben meiner Freundin Andrea etwas in mir gestorben? Und dann habe ich gedacht, nein, es ist Leben da. Es ist wie, das Leben ist stärker als der Tod. Es ist etwas neu in mir lebendig geworden. Durch das Nachdenken und nochmal zur Kenntnis nehmen und Ehren ihres Lebens. Und ich dachte, das ist genial. Das ist genial. Das Leben ist stärker als der Tod. Ich habe da noch mehr erlebt. Es ist wirklich spannend, sich auf so eine Zeit einzulassen. Ganz zum Schluss fiel mein Blick auf eine Ikone, die ich mitgebracht hatte. Und ich muss dazu sagen, ich habe nie was mit Ikonen anfangen können. Ikonen waren für mich einfach Bilder. Und man sagt, sie seien Fenster zur Ewigkeit oder Fenster zum Himmel. Und das habe ich nie so recht verstanden. Ikonen kommen ja aus der orthodoxen Christenheit, aus der Ostkirche in Russland und Griechenland. Und die Kirchen sind voller Ikonen. Ich hatte da wirklich keinen Zugang zu. Aber ich hatte diese Ikone von irgendjemand bekommen und hatte sie mitgebracht. Und dann fiel mein Blick auf diese Ikone. Es ist die Osterikone der Ostkirche. Jesus predigt im Totenreich und zieht die Toten aus dem Totenreich raus. Und ich lese euch die Bibeltexte, die zu diesem Geschehen gehören. Einmal, denke ich, kann man etwas davon ahnen. In Matthäus 27, nachdem Jesus gestorben war, heißt es, da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich, die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen waren, Jesus bewachten und das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten, wahrhaftig, das war Gottes Sohn. Das war ein kosmisches Geschehen, als er auferstand. Da bebte die Erde und da blieb nichts mehr so wie vorher. Dann gibt es diesen kleinen Vers, auf den auch unser Glaubensbekenntnis zurückgeht. 1. Petrus 3, Vers 19 oder 18, 19. Denn auch Christus ist der Sünde wegen ein einziges Mal gestorben, er der Gerechte für die Ungerechten, um euch zu Gott hinzuführen. Dem Fleisch nach wurde er getötet, dem Geist nach lebendig gemacht. So ist er auch zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren und hat ihnen gepredigt. Das sind die Geister im Totenreich. Und eine weitere Stelle in Offenbarung 1. Der Auferstandene begegnet Johannes, der auf der Insel Patmos verbannt ist. Er begegnet als ja in einer gewaltigen Erscheinung. Und dann heißt es, Vers 17, als ich ihn sah, also als Johannes ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Das alles steckt in dieser Ikone drin. Jesus steigt hinab ins Totenreich. Wir bekennen das im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Jesus Christus, gestorben, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, wieder auferstanden von den Toten. Das ist diese Stelle. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. In diesen 3 Tagen, wo er tot war, vor seiner Auferstehung, stieg er hinab in das Reich des Todes, um die Gefangenen im Totenreich zu befreien. Er selbst hat den Schlüssel zum Leben. Unter ihm ist die Tür zum Totenreich zerbrochen. Er steht drauf Und die ganzen Beschläge und Schlösser der Tür liegen da unten drin. Seht ihr so Vorhängeschlösser und alles Mögliche. Und der Herrscher des Totenreichs, der Hades, liegt da unten gefesselt. Sieht man nicht so gut, aber der liegt da unten gefesselt zwischen dieser Tür. Und Jesus holt stellvertretend für alle Menschen Adam und Eva raus aus dem Totenreich und zieht sie raus. Und oben links ist Johannes der Täufer, sieht man daran, dass er einen Heiligenschein hat und er weist auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens und dem Herrn über Himmel und Erde und Leben und Tod. Darüber ist ein griechisches Wort Anastasis, das heißt Auferstehung. Der Faltenwurf deutet auf dieses kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes hin. Gottes Geist nimmt alle Angst. Gottes Geist macht Tote lebendig. Er ist Leben. Er ist Hoffnung. Er ist Auferstehung. Ich finde dieses Bild, das hat so eine Kraft, eine Dynamik. Und ich habe tatsächlich in dem Moment erlebt, wie dieses Bild mir wie so ein Fenster zur Ewigkeit geöffnet hat und wie diese Kraft, dieses Leben, diese Mächtigkeit des Lebens da war. Plötzlich lebendig. Ich habe diesen Lebendigen gespürt und dieses Kräftigere, mächtiger als der Tod, diese Energie. Es war ganz erstaunlich. Ich hatte ungeheuer Energie in dieser Zeit, was ich eigentlich hätte ich todmüde sein müssen, weil es war so viel vorher und ich hatte sehr viel Energie. Ich bin sehr viel Fahrrad gefahren, sehr kraftvoll und das war, ich habe so empfunden wie sein Leben. Es gab noch mehr Dinge, die Jesus mir gezeigt hat und wie er mir begegnet ist, wie er gesprochen hat und wie ich dann vom Erbe von Andrea kam auf das Erbe Jesu. Wir sind ja Erben Jesu, Römer 8 war ich auf einmal. Und ich habe das immer nur im Kopf gehabt, theoretisch, dass ich Erbin von Jesus bin. Und auf einmal war es tiefer. Auf einmal habe ich gemerkt, wow. Und dann habe ich ein ganzes Evangelium quer gelesen und dieses Erbe ergriffen, sein Erbe. Also das war ein ungeheurer Reichtum. Heute einfach diese Punkte vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist führt uns in unsere Täler, er leuchtet die Täler aus. Er verwandelt sie zu Bergen des Lichtes. Er führt uns, wenn wir uns ihm in Stille überlassen. Und er kann dabei alles gebrauchen. Auch die Natur, Begegnungen mit Menschen, Texte, Worte, Begegnungen, er ist überall. Und dann habe ich ein Gebet geschrieben und ja, das könnte man jetzt mal austeilen und da ist auch die Ikone drauf. Auf dem einen ist die Ikone und mein eigener Text und der Taulertext. Es gibt welche, da fehlt der Taulertext. Aber es wird dann alles im Internet sein. Ich habe es einmal als Bitte geschrieben und einmal als Bekenntnis und Proklamation. Und das ist jetzt das Gebet, was eher ein Bekenntnis ist. Vielleicht könnt ihr euch eins machen und dass wir es zusammen beten und dazu aufstehen. Jesus, Auferstandener, Sieger über den Tod, du holst mich raus aus dem Totenreich. Du holst mich raus aus allem, was nach Tod riecht und schmeckt, aus allem, was den Tod nach sich zieht, aus aller Hoffnungslosigkeit und Resignation. Du holst mich raus aus allem, hier geht nichts mehr, das lohnt sich nicht, wir haben alles versucht. Es war schon immer so. Es hat noch nie geklappt. Das bringt nichts. Du wächst auf. Alles Totgeglaubte, Totgeredete, Totgeschwiegene. Du nimmst auch meine Hand und ziehst mich ins Leben. Du sprengst die verriegelten Türen meines Herzens. Du löst die Fesseln, die mich halten. Jesus, Auferstandener, du wirkst an mir mit deiner Kraft. Du ziehst mich ins Leben und in die Lebendigkeit. Du tust dein Werk und es wird hell in mir und um mich herum. Jesus, das bis dahin. Jesus, und darum bitte ich dich, dass wir das erleben, dass das lebendige Realität wird für uns, dass wir das zutiefst wissen und dass dein Leben uns ausfüllt von oben bis unten, von der Haarspitze bis zur Zehenspitze, dass dein Leben in uns ist und deine Lebendigkeit und dass was immer da ist an Abgestorbenen, an Hoffnungslosigkeit und Resignation, dass du das wegspülst, dass dein Leben in uns ist, deine Energie. Vater, und du kennst unsere Täler und unsere Tiefen und wir wollen das nicht überspringen, sondern dich bitten, dass du da hineinkommst und dass wir alle den Mut haben, dich da hineinzulassen bis an den Grund, weil wir dich da entdecken. Jesus, vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir dich haben, du Herr des Lebens und des Todes. Wir preisen dich und wir danken dir. Amen.